Ja, ein Kommentar und eine Anregung an mich heute. Liebe Tanja, herzlichen Dank für deine wundervollen Meditationen im Wald. So wie du das erklärst, kann ich es gut verstehen und mitgehen. Die Worte, wie du sie verwendest, sind poetisch. Ich höre gern zu, glaube ich. Nochmals ein Dankeschön. Ja, vielen Dank. So ein Feedback hört man natürlich gerne. Und dann stand eben noch PS. Magst du von deiner Forschungsreise berichten? Ich würde mich sehr freuen. Ich vermute mal, dass die Forschungsreise in Amazonas gemeint ist. Und ja, das war für mich ein großer Herzenswunsch. Ich habe da richtig im Herzen gespürt, dass ich da hin möchte. Und ich habe eigentlich immer schon diesen Ruf gespürt, gerade diesen tropischen Regenwald zu erleben. Und ich war ja auch damals mit meiner Forschung im wissenschaftlichen Bereich, war ich in Uganda im Regenwald unterwegs mit den Schimpansen. Und jetzt eben vor ja, ein paar Jahren war es dann so, dass mir ein Buch in die Hände gefallen ist, das heißt Taguari. Und da handelt es eben um einen Weißen, einen kolumbianischen weißen Amazonas-Schamanen, der Anfang des letzten Jahrhunderts mit 14 zu einem indigenen Stamm im Amazonas in Kolumbien, heute Kolumbien, gekommen ist und dort durch eine ja, schamanische Ausbildung gegangen ist, die 8 Jahre gedauert hat. Und ja, dieses Buch ist auch voll mit Anregungen, wie man im Wald sein kann, wie man auf Bäume zugehen kann. Und dieser Ausbildungsweg, der hat mich sehr, sehr tief berührt und auch dieses Erleben im Wald, weil es einfach zeigt, zu was der Mensch in der Lage ist, wenn er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und ja, so kam das dann. Das war dann so noch so ein weiterer Impuls, dass ich gesagt habe, ich fahre dahin. Ich wollte natürlich auch die indigene Kultur dort kennenlernen. Die im Buch erwähnt ist, die gibt es nicht mehr, die seit den 70er Jahren. Aber ich war natürlich auch interessiert, wie die Menschen dort, die im Wald leben, auch ja, mit dem Wald leben. Und ja, ein anderer Teil der Reise war eben, dass ich recherchiert habe, wo kann ich wirklich tief in Urwald kommen, um diesen Urwald zu erleben. In Uganda muss ich dazu sagen, das war kein Primärwald, der wurde schon abgeholzt für Mahagonibäume und die Schimpansen haben sozusagen dann in den verbleibenden Teilen gelebt. Und ich habe dann recherchiert im Internet und habe dann wirklich einen Platz gefunden, ein ganz kleines Forschungszentrum, die auch im kleinen Stile Tourismus machen und Forscher aufnehmen und Ärzte auch ausbilden in dieser Situation. Und dann habe ich die einfach angeschrieben und das war ein amerikanisches oder ist ein amerikanisches Projekt, das heißt Project Amazonas. Und ja, die haben dann gesagt, sie können auch immer Volunteers brauchen. Das war die deutlich ja auch günstigere Variante, dahin zu kommen. Und dann, ja, habe ich mich da auf den Weg gemacht und es war wirklich, ja, sehr weit. Also man muss heutzutage wirklich sehr, sehr weit in den Wald oder die Flüsse rauffahren, um überhaupt noch in ursprünglichen, unberührten Wald zu kommen. Und es war auf der einen Seite natürlich in gewisser Weise paradiesisch. Es war wirklich ein ganz kleines, ein Holzgebäude gewesen, die sie aus umgefallenen Bäumen konstruiert haben. Wir waren ein kleines Team und zu der Zeit, wo ich da war, haben sie ein Umweltschutzprojekt am Laufen gehabt, um Schildkrötengelege aus dem Sand zu holen, bevor sie eben ja, Menschen finden, die sie dann im großen Stil auf dem Markt verkaufen und so die Schildkröten ausrotten. Und da wurde ich dann eingesetzt und bin dadurch natürlich in den Genuss gekommen, nachts auch auf dem Fluss zu sein und ja, und wirklich auch so diese besonderen Atmosphären dort auch mitzubekommen, weil ich eben eingebunden war in ein laufendes Projekt, wo man auch sehr gefordert wurde. Also geschlafen habe ich da nicht viel. Und es war so, dadurch, dass ich halt schon Erfahrung hatte im Wald, durfte ich auch alleine in den Wald gehen. Und da konnte ich dann genau das machen, wonach mein Herz mich gerufen hat, und zwar diesen Wald mal zu erspüren, diese Bäume zu erspüren, zu schauen, wie ist es denn dort? Wie fühlt sich ein Wald an, der, wo keinerlei Eingriffe durch den Menschen gemacht wurden? Es war wirklich nur der Fluss selber, der natürlich, weil auch einige Boote vorbeigingen, wo dann schon auch wieder Einflüsse waren, aber im Wald selber null. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass, also ich hatte überhaupt keine Angst, auch nicht alleine, weil ich wirklich genau das, wie wir es auch gerade praktizieren, also dieses, ich habe so eine Liebe und so eine, wie sagt man das, Demut gespürt, ja, dass ich das Gefühl hatte, mir kann da nichts passieren. Natürlich sind wir auf Schlangen getroffen und ich meine, es ist auch nicht jedermanns Sache, weil die Moskitos und ich meine 35 Grad, fast 100% Luftfeuchtigkeit, das muss man halt auch irgendwie mögen. Ich mag das. Ich habe mich fast gefühlt wie im Mutterleib eigentlich. Also es war wirklich wie ja, so ein Lebensraum, der einen umschließt. Und was aber für mich das Interessante war, natürlich war es gigantisch von den Ausmaßen her. Da war ja nur Wald und es war unberührt. Die Aras sind über uns drüber geflogen. Die großen Otter konnte man in der Früh vorbeiziehen sehen. Wir konnten im Fluss baden. Da gab es keine Krankheiten irgendwie oder auch kein Malaria. Und einfach mit den Delfinen schwimmen. Also das sind natürlich Sachen, wo man wirklich denkt, wow, also das ist wunderschön. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, als ich dann nach Hause gekommen bin, dass kurz danach sind wir ja auch nochmal bei uns am Dorf, was eigentlich auch eher so von größeren Feldern umgeben ist, wo man erstmal denkt, oh, wo ist denn hier die ursprüngliche Natur? Gibt es das in Deutschland überhaupt noch und so weiter? Und dann haben wir kurz danach ein Waldstück entdeckt, so wo zwei kleine Bäche zusammenfließen, wo auch kein Eingriff ist. Und es ist ein vergleichsweise kleines Gebiet, aber ich konnte genau dieses Gefühl, was ich da in diesem großen Gebiet hatte, auch da wieder spüren. Also ich habe so das Gefühl gehabt, im Amazonas, das kann einen total in dieses Staunen gleich reinreißen, in dieses Gefühl der Verbundenheit, und gleichzeitig muss man mit den Bedingungen klarkommen. Also ich bin im Schlamm stecken geblieben, mir ist oben das Wasser in den Schuhen gelaufen. Also es ist alles andere als jetzt immer nur, oh, wie toll oder so, ja. Und ich habe dadurch auch noch eine größere Wertschätzung für diese kleinen Ecken hier bei uns bekommen, die auch noch wild sind. Und sie sind tatsächlich da. Und es kann eben, es ist gerade auch so ein bisschen ein Forschungsprojekt, was wir haben, diese Ecken ausfindig zu machen. Und ja, und jetzt auch noch mal mehr mich auf Europa auch zu zentrieren. Es gibt hier auch Wilding-Projekte, wo auch wieder Land der ursprünglichen Natur, also zugeführt wird, wo sich es wieder entfalten darf. Auch hier gibt es diese Tendenzen. Und das finde ich gerade total spannend, da eben auch mehr zu entdecken. Ja, ich glaube, das ist so in Kürze die Essenz, die ich für mich daraus gezogen habe. Ja.
Ja, ich mache jetzt weiter mit einer Frage zu Ayakema. Lieber Roland, bitte kannst du ab und zu etwas aus dem Alltag mit Ayakema erzählen? Wollte sie nach Deutschland kommen oder wie habt ihr sie da überzeugen können? War sie humorvoll? Hatte sie Vorlieben? Oder ist das bei einer Buddhistin nicht mehr vorgesehen? Danke. Ja, wie ist sie nach Deutschland gekommen? Die Geschichte geht folgendermaßen. Sie war 1987 in Deutschland unterwegs, in vielen Meditationshäusern, und hat da Kurse gegeben und ist dabei sehr krank geworden. Und hat es aber trotzdem irgendwie durchgezogen. Und da ist dann die Idee entstanden, ja, warum soll sie da ständig rumreisen und diese Strapazen auf sich nehmen? Wäre doch vielleicht sinnvoller, man würde ein Projekt starten, wo sie dann permanent leben kann und dann diese ganze Reiserei nicht hätte. Ja, dann war diese Idee da und dann gab es einen gewissen Schülerkreis und wir haben uns dann zusammengesetzt und dann eben überlegt, wäre das eine Möglichkeit, ja, hier in Deutschland, im Süden von Deutschland eventuell ein Projekt zu starten. Und da war natürlich die Voraussetzung, dass Ayakema da auch zustimmt. Und wir hatten sie dann gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, nach Deutschland zu kommen. Und sie hat in der Zeit in Sri Lanka auf der Nonneninsel gelebt, Parapadua Nuns Island, so eine kleine Insel inmitten eines kleinen Sees, und wo sie eine Nonneninsel gestartet hatte, was sich jetzt halt mal sehr, sehr idyllisch anhört und gleichzeitig aber auch scheinbar eine große Herausforderung dargestellt hat. Man kann sich vorstellen, auf so einer kleinen Insel, wo dann viele, viele Frauen zusammenkommen und nicht mehr wegkommen, da kann dann tatsächlich so eine Art Inselkoller auch entstehen und Ayakema da mittendrin. Also sie hat da mal den Ausspruch getätigt, aber nee, den sage ich jetzt hier nicht. Okay. Es war dann zusätzlich so, dass zu der Zeit in Sri Lanka große politische Unruhen waren und dieser Krieg damals auch war zwischen den Tamilen und den Singalesen. Und dadurch eben konnte sie es auch nicht mehr verantworten, gerade Frauen vom Westen dahin einzuladen, um ihnen diesen Aufenthalt zu ermöglichen. Es waren ja hauptsächlich auch Frauen aus dem Westen, die auf der Nonneninsel dann auch waren. Sodass das eigentlich total gut zusammengekommen ist. Wir hatten gedacht, es wäre toll, wenn sie da wäre. Und in Sri Lanka war die Situation nicht mehr wirklich verantwortungsvoll, auch für Ayakema nicht. Sodass sie dann sehr schnell zugestimmt hat, hier nach Deutschland zu kommen, sodass wir dann 1988 angefangen haben, ein Projekt zu suchen. Und wie gesagt, dann kam auch ein Geldgeber, der das auch finanziert hat. Und wir haben dann nach einer gewissen Zeit haben wir hier den Gründenhof gefunden. Es war eine ehemalige Privatpension und wir haben die dann am 1. Februar 1989 haben wir die bezogen und haben dann innerhalb von 3,5 Monaten, glaube ich, haben wir diese Privatpension zum Meditationszentrum umgebaut. Also man sieht, was möglich ist, wenn man sich richtig reingibt. Ende Mai 89 war der erste Meditationskurs hier im Buddha-Haus. Einige von euch kennen das alte Buddha-Haus noch. Das war ein bisschen kleiner. Der Meditationsraum ging nur bis zu dieser Absatz da ist und ging aber um die Ecke rum in dieses Zimmer, was jetzt ein Doppelzimmer ist, wo ihr beide jetzt drin seid. Das war auch noch ein Teil vom Meditationsraum. So da, vielleicht könnt ihr das auch spüren, dass da besonders meditative Energie auch vielleicht noch da ist oder zu spüren ist. Ja, so kam sie dann nach Deutschland, Ayakema. War sie humorvoll? Ja, absolut. Also allein dieser Ausspruch, den ich da gestern erwähnt habe, kleines Fahrzeug, großes Fahrzeug, egal welches Fahrzeug, alle Fahrzeuge werden auf Kosten des Inhabers abgeschleppt. Also so, das war so auch eine Art von Humor, den sie hatte. Aber was besonders schön war, und das haben nicht alle mitbekommen, da musste man sie schon sehr, sehr gut kennen, das war, dass sie manchmal in Vorträgen irgendwelche Punkte gar nicht so absichtlich angesprochen hat, wo dann die Teilnehmer total zum Lachen anfangen mussten. Und sie hat dann das so, ohne eine Miene zu verziehen, hat sie das durchgezogen und aufgebaut und dann noch mal so richtig Munition reingegeben, sodass sich die Leute manchmal gar nicht halten konnten vor Lachen. Und sie hat aber keine Miene verzogen. Also so, und man hat genau gespürt, sie genießt es total. Also das war auch eine Art, wo, ja, die nicht so bekannt ist, aber die total da war. Also ich habe ihren Humor auch sehr, sehr geliebt, weil es eben nicht so dieses Ich-erzähle-einen-Witz-Humor war, sondern es war eben so, ja, so wie ich es gerade erwähnt habe. Hatte sie Vorlieben oder ist das bei einer Buddhistin nicht mehr vorgesehen? Vielleicht, was mir da so eingefallen ist und was ganz gut vielleicht zu diesem Kurs und zu unserem Thema Meditation und Natur passt, sie hatte die Natur total gern. Also sie war sehr, sehr verbunden und hat die Schönheit der Natur vor allem sehr, sehr geliebt und hat uns immer wieder auch darauf hingewiesen, auf die Schönheit der Natur, hat uns immer wieder auch Sachen gezeigt. Und was sie am meisten geliebt hat, das waren Blumen. Und von den Blumen waren es die Rosen, die ihre Lieblingsblumen waren. Und sie hat da auch viel, viel Zeit damit verbracht, die Blumen zu jäten und zu pflegen und die Rosen zu beschneiden und ihnen gute Nahrung zu geben. Und das war etwas, was ihr Herz total auch berührt hat. Und das kommt man auch sehen, das war richtig offensichtlich, wie sie da selbst auch aufgeblüht ist. Und ich glaube, die Natur hat es auch gespürt, wie viel Liebe von Ayakema da ihr gegenübergebracht wurde. Sodass ein Ereignis mir besonders in Erinnerung ist, wo das auch zum Ausdruck gekommen ist. Das war bei der Urnenbeisetzung. Ayakema ist am 2. November 1997 gestorben und wir hatten dann gesagt, wir möchten dieses Abschiedsfest, diese Urnenbeisetzung gut vorbereiten und gut organisieren und hatten dann den Mai, den Vollmond im Mai, Vesak ist ja der große buddhistische Feiertag, haben wir dann diese Urnenbeisetzung geplant für Vesak im Mai. Also Vollmond im Mai. Und da war dann auch ein großes Zelt aufgebaut auf der Nachbarwiese. Und ich glaube, es waren so vielleicht so 500 Schüler und Schülerinnen da, die Abschied genommen haben von ihr. Und wir hatten, und das war auch schön, wir hatten die Erlaubnis, die Urne von Ayakema hier in der Stupa beizusetzen. Ich hatte die Stupa zu ihrem 70. Geburtstag gebaut und war natürlich schon auch so ein bisschen im Hinterkopf, es war mein Geschenk an sie zum 70. Geburtstag und war ein bisschen im Hinterkopf auch, es könnte auch mal ihr sozusagen der Aufbewahrungsort von der Urne sein. Und habe dann die Stube auch innen hohl gemacht und ein kleines Loch auch ausgespart. Das habe ich dann wieder aufgemacht, eben zur Urnenbeisetzung. Und dann war die Urne im Zelt zuerst und hat die Abschiedsfeier stattgefunden. Und dann ging es eben darum, diese Urne dann rüberzubringen und in die Stupa reinzutun. Und ich habe dann die Urne getragen, habe sie hier rübergebracht und bin dann auf die Stupa gestiegen und habe sie dann in die Stupa reingegeben. Und in dem Moment, also das war wirklich magisch, in dem Moment, wo ich die Urne da reingegeben habe, ist auf einmal so ein Windstoß gekommen und die Obstbäume, die geblüht haben, die haben ihren Blütensegen sozusagen da gespendet und über die Stupa sind die Blüten verteilt geworden. Also so, dass das auch ein ziemlich magisches Zeichen war, dass die Natur und die Devas da auch total mit im Spiel waren und auch das begleitet haben und diese Abschiedsfeier unterstützt haben. Also das war, also diejenigen, die dabei waren, das war, haben alle gesagt, wow, so, das war richtig magisch. Also da kann man auch sehen, dass da die Natur auch ihr auch nochmal so ein Geschenk gemacht hat. So habe ich es empfunden. So, und jetzt wieder zum Praktischen. Lieber Roland, wo ist eigentlich genau die Kopfspitze Fontanelle? Kannst du Das Zeigen. Ja, das ist hier. Da, wo beim Baby eben die Fontanelle ist, also wenn ihr da hoch spürt. Also bei mir ist die dermaßen präsent auch und spürbar. Eigentlich, ich muss bloß kurz an die Kopfspitze denken, dann spüre ich das schon, weil ich eben diese Methode schon so oft gemacht habe. Und dann ist natürlich, fängt man da immer an und da verbringt man auch ein bisschen Zeit und dann wird dieser Punkt besonders deutlich auch spürbar. Ja. Dann noch eine Frage, die gestern irgendwie verloren gegangen ist oder untergegangen ist. Ich habe sie aber doch nochmal entdeckt. Wie unterscheide ich mein Über-Ich von meinem Ego-Ich? Tun dem Über-Ich oder dem Ego-Ich die Knie beim Meditationssitz schmerzen? Also Fragen gibt's. Vielleicht zu dem Über-Ich, dass wir das vielleicht ein bisschen einsortieren. Wir haben ja in der Meditation schon festgestellt, dass verschiedene Teile in uns am Wirken sind. Da ist einmal der Macher, den wir sehr gut kennen, das Macher-Ich, könnte man sagen. Dann das Denker-Ich, das ja sehr prominent ist. Dann gibt es ja auch den Kommentator oder die Kommentatorin, die wir auch sehr, sehr gut kennen, die alles immer kommentieren muss, was da innen abläuft, ständig dabei ist, den Senf dazu zu geben, wie man so schön sagt. Dann haben wir natürlich den Analytiker auch, den Control Freak, das ist auch so eine Komponente, die wir alle haben, den Beobachter. Es sind alles so verschiedene Teile von unserem Ich. Ja. Und das Über-Ich, das könnte man, soweit ich das weiß, bin da jetzt nicht ganz beschlagen in der traditionellen Psychologie, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Richter, der innere Richter in uns, der auch immer wieder was zu bemängeln hat oder was zu verbessern hat oder unser schlechtes Gewissen macht oder was auch immer. Und das ist auch natürlich ein Teil, der loszulassen ist. Dieses alles zusammen macht unser Ich aus. Und all diese Komponenten von diesem Ich müssen losgelassen werden. Und da kann man schauen, was ist bei mir vielleicht besonders stark vorhanden. Bin ich sehr der Control-Freak? Ist das meine Hauptding, meine Hauptkomponente? Oder bin ich der Kommentator? Oder bin ich der Analytiker oder die Analytikerin? Ist auch immer ganz interessant zu schauen, was ist bei mir besonders stark auch vorhanden. Lieber Roland, gestern hast du erzählt, dass der Buddha gesagt haben soll, dass die Menschen, die die vier heiligen Stätten besucht haben, in einem erhabenen Bereich wiedergeboren werden würden. Es hat mich verwundert, dass er das gesagt habe, denn es ist doch ein Festhalten an Riten und Ritualen, oder nicht? Die Überlieferung durch seine Jünger könnte doch auch deren Wunschdenken überliefert haben. Was sagst du dazu? Vielen herzlichen Dank für deine Antwort. Es ist natürlich möglich. Klar, wir wissen nicht, was wirklich Originalworte vom Buddha sind, was dazugekommen ist, was an Überlieferung, an Übersetzungsarbeit auch reingekommen ist. Am Anfang, muss man dazu sagen, wurden die Lehrreden und die Ordensregeln, die wurden ja nur mündlich überliefert. Also das ist für uns heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Es gab nach dem Tod von Buddha, gab es das Konzil der Arahants, wo sich alle Erleuchteten getroffen haben. Und vielleicht auch eine ganz nette Episode. Ananda, der Aufwärter von Buddha, der 25 Jahre an seiner Seite war und sozusagen der Manager von Buddha war, der hatte mit dem Buddha einen Deal gemacht, wie man heute schön sagt, einen Deal gemacht. Und zwar, er wird den Job übernehmen, Manager zu sein von ihm. Oder Aufwärter, wie es damals geheißen hat, sein Aufwärter zu sein. Aber wenn er durch seine Verpflichtungen eine Lehrrede nicht hört, dann muss der Buddha ihm diese Lehrrede nochmal wiederholen und auch erzählen. Ja. Sodass ja zumindest alle Lehrreden, die der Buddha in dieser Zeit gegeben hat, dass er die hören konnte. Ja, und so war es tatsächlich, dass Ananda alle 25 Jahre alle Lehrreden gehört hat und natürlich auch informiert war von den Lehrreden, die davor waren. Jetzt war es aber so, dass Ananda, der Aufwärter des Buddha, der Manager des Buddha, vor lauter Verpflichtungen und vor lauter Management-Tätigkeiten kein Arahant geworden war zu Buddhas Lebzeiten. Er hatte schon Stufen der Erleuchtung erreicht, aber nicht die volle Erleuchtung. Und jetzt war es so, dass er eben bei dem Konzil der Arahants nicht mitmachen konnte, obwohl er derjenige war, der die ganzen Lehrreden wusste. Jetzt haben seine Mönchskollegen, die ganzen Arahants, die sich da getroffen haben, haben zueinander gesagt, du hast jetzt 3 Monate Zeit, in 3 Monaten ist das Konzil. Jetzt streng dich einmal an, dass du die volle Erleuchtung erreichst. Kann man sich vorstellen, was das für ein Druck war. Und Ananda hat sich bemüht und ist Tag und Nacht gesessen und hat versucht, erleuchtet zu werden. Aber wie ist es, wenn man mit Druck Erleuchtung erzwingen will? Man schafft es natürlich nicht, ist klar. Und es kam dann die letzte Nacht und Ananda war immer noch nicht erleuchtet. Und die Arahants waren schon ein bisschen missmutig mit dem lieben Ananda, dass der das nicht zusammenbringt. Und dann war es so, dass Ananda aufgegeben hat. Er hat gedacht, ich habe alles versucht, ich habe alles gegeben und es hat ganz einfach nicht geklappt. Und er ist dabei, sich niederzulegen und so die Überlieferung. In dem Moment, wo er loslässt und sich so auf die Seite niederlegt, in dem Moment erfährt er die vollkommene Erleuchtung. Er tritt am nächsten Tag seinen Arahant-Kollegen dann gegenüber und die sehen natürlich sofort, er ist einer von uns geworden und sind dann natürlich total froh, dass jetzt der Ananda dabei ist und dieses Konzil mehr oder weniger durch seine Lehrredenbeiträge bereichern kann. Ananda hatte diese besondere Fähigkeit, dass er eine Lehrrede, die er gehört hat, sich wortwörtlich merken konnte. Es gibt so Menschen, die dieses Gedächtnis haben. Ich habe mal einen Mönch gekannt, der hat ein fotografisches Gedächtnis gehabt, Bhante Gunaratana. Der hat eine Seite gesehen und hat sofort dann gewusst, was da drin steht. Also er hat sich das merken können, aber hat nicht ganz verstanden vielleicht alles, was da drin gestanden ist. Also es gibt es auch heute noch, solche Fähigkeiten. Ja, und so wurde die Lehrrede gesammelt. All die Arahants, die eben auch bei irgendwelchen Lehrveranstaltungen dabei waren und die eben auch die Ordensregeln gekannt haben, das wurde alles gesammelt und wurde dann die nächsten Jahre und Jahrzehnte wurde das mündlich weitergegeben. Und da kann man schon erahnen, dass vielleicht dann nicht alle ganz die Fähigkeit hatten, voneinander und vielleicht das eine oder andere nicht so ganz sauber weitergegeben wurde. Und dann wurde es eben auch nach Sri Lanka getragen, die Lehre, und wurde da verbreitet. Und da war dann die, glaube ich, soweit ich das jetzt weiß, war dann das erste Mal, dass die Singalesen, glaube ich, angefangen haben, das aufzuschreiben. Ja. Ja, und so ist es dann man so hin und her gegangen von den Dialekten her und von der Sprache her. Und dann wurde es dann irgendwann in der jetzigen Zeit, wurde es dann eben zu uns übersetzt, ins Englische, ins Deutsche übersetzt. Und was dann noch wirklich angekommen ist, wer weiß das. Wie gesagt, ich habe 12 Übersetzungen, bin ich durchgegangen von der Metta Sutta. Und es ist unglaublich, wie unterschiedlich man eine Lehrrede schon übersetzen kann, ja, wo ganz viele Begriffe total anders verstanden wurden und ganz andere, die einen mehr, dass es fließend ist, dass man es gut in Deutsch auch chanten kann, die anderen wortwörtlich, aber es fließt dann nicht richtig, die anderen so ein Zwischending. Also es ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche Fassungen dann da vorhanden waren. Also von dem her ist vielleicht diese Vermutung, dass da vielleicht was reingerutscht ist oder so, gar nicht ganz abwegig. Und gleichzeitig möchte ich aber dazu sagen, es ist etwas, und ich habe es ja selber erlebt, das schon auch sehr, sehr berührend ist, wenn man so diese Pilgerstätten besucht. Und bei mir war es so, dass gerade Kusinara, wo der Buddha ins Parinibbana eingegangen ist, in den ewigen Frieden eingegangen ist, das war für mich der stärkste Ort und mit einem Frieden, der eine Ausstrahlung hatte, wo man sich nur hinsetzen musste und dann zumindest ein bisschen angesteckt wurde von diesem tiefen, tiefen Frieden. Andere hatten andere Erlebnisse. Denen ist das Herz in Bodh Gaya aufgegangen, wo der Buddha erleuchtet worden ist. Andere, weiß ich auch noch, die hatten ein tiefes Berührtsein in Lumbini, wo der Buddha geboren worden ist, vor allem auch Mütter. Also an eine kann ich mich erinnern, eine Mutter eben, die dann da eben eine totale Berührung erfahren hat. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an. Aber wenn ihr diese so eine Pilgerreise mal macht, nehmt auf alle Fälle auch Räucherstäbchen mit und besorgt dann auch Blumen. Es ist eine schöne Geste, wenn man da auch was offerieren kann. Genauso wie wenn man in den Wald reingeht und was offerieren kann, ist ganz einfach auch was Schönes. Lieber Roland, kannst du nochmal den günstigsten Moment zur Vermeidung negativer Gedanken schildern? Beispiel Kettensäge. Den Sinneseindruck und das negative Gefühl plus Etikett können wir kaum vermeiden, weil es so schnell geht. Ist dann der richtige Moment zum Ersetzen oder Fallen lassen, also nach Eindruck, Gefühl und Etikett? Ja, vollkommen richtig erkannt. Vollkommen richtig erkannt. Das ist fast automatisch, was da stattfindet. Wir haben einen Sinneseindruck und automatisch kommt ein angenehmes, neutrales oder unangenehmes Gefühl. Mehr ist da nicht. Und es kommt fast automatisch ein Etikett, ein Einsortieren. Besonders deutlich bekommt man es mit, dass das stattfindet, wenn man es nicht einsortieren kann. Wenn jetzt ein Geräusch da ist und wir wissen nicht genau, was das ist, dann kann man das beobachten, wie der Geist sucht und sucht und sucht, bis er zumindest etwas gefunden hat, was dem vielleicht nahe kommen könnte. Er gibt eigentlich keine Ruhe, weil er eine gewisse Sicherheit haben will. Wenn er ein Etikett hat, dann weiß er, was los ist, dann kann er wieder entspannen. So ungefähr läuft es ab. Diese Momente, da ist es fast nicht möglich, da zu ersetzen, da reinzukommen. Aber dann auf das Gefühl, auf das Etikettieren folgt die Reaktion. Hier wahrscheinlich, jetzt nehmen wir mal an, bei Kettensäge eine eher ablehnende Reaktion, eine widerwillige Reaktion, eine vielleicht sogar ärgerliche Reaktion. Und die Reaktion zeigt sich in diesen negativen Gedanken. Und die negativen Gedanken, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, das hatte ich heute nicht so deutlich ausgeführt, die negativen Gedanken sind dann der nächste Sinneskontakt. Und auf die negativen Gedanken und auf dieses unangenehme Gefühl wird dann wieder reagiert. Und so schaukelt sich das hoch. Und dann kann das so tatsächlich so sich beschleunigen und wir sind dann in so einem negativen Gedankenkarussell gefangen, bis das zu einer Emotion wird. Und wir richtig ärgerlich werden auf den Bauern, der da heute mit der Kettensäge unterwegs ist. Beispiel ist auch hier, wenn wir Kurs haben, ist es oft so, dass Gülle gefahren wird. Diesmal war es vorher so, aber ihr lacht auch, ihr wart auch schon dabei. Wo ich mal dann auch immer denke, jetzt bin gespannt, wann das wieder passiert. Und dann ist es ja unangenehm, ja, je nachdem. Also bei mir ist eher ein unangenehmes Gefühl mit dem Güllegeruch verbunden, obwohl ich auch auf einem kleinen Bauernhof groß geworden bin und mir der Odelgeruch eigentlich vertraut ist. Und trotzdem unangenehmes Gefühl. Und dann die Reaktion zu beobachten, Gülle ist das Etikett, Gülle. Und dann die Reaktion beobachten. Muss denn das jetzt in dem Kurs schon wieder sein? Jedes Mal, wenn ein Meditationskurs ist, bringt er seine Gülle aus. Negative Gedanken, neuer Sinneskontakt. Was ist die Folge? Das Gefühl wird noch irgendwie unangenehmer. Das Gefühl wird noch unangenehmer. Also das ich muss zu dem einmal hingehen und dem das sagen, dass wir jetzt Meditationskurs haben, dass der das endlich mal unterlässt, also so in der Art. Und dann steigern wir sich da rein. Natürlich auch bei angenehmen Gefühlen ist es auch ähnlich. Angenehmes Gefühl, da verwende ich immer ganz gern das Beispiel Kaffee. Ich weiß nicht, bei mir, wenn ich einen Kaffee rieche, das erzeugt ein angenehmes Gefühl. Es ist eben so. Ich trinke gern mal eine Tasse Kaffee am Tag, manchmal auch zwei. Hier, jetzt momentan bin ich auf Entzug. Wenn ich einen Kaffee rieche, dann angenehmes Gefühl. Und dann sofort Kaffee, Etikett, Reaktion. Das wäre jetzt gut, einen Kaffee zu haben. Es tut mir irgendwie ganz gut. Ich werde dadurch ein bisschen wacher. So irgendwie die Energie ist so belebender. Und dann, bis man schaut, fangen dann auch Gedanken an, gell? Fangen zum Kreisen an. Gefühl wird noch besser. Die Gedanken werden noch intensiver, Gefühl wird noch stärker, Emotion, so begehrliche, wohlwollende Emotion. Und bis man schaut, hat man sich in dem Bereich, wo der Geruch herkommt, hat man sich hinbewegt. Und bis man schaut, hat man eine Tasse Kaffee in der Hand, hat die Dings bedient, hat die Tasse drunter gehalten und hat die Tasse in der Hand. Also das sieht man, kann man sehr gut beobachten, wie sowas sich dann auch manifestiert, wenn man es nur stark genug wiederholen, wenn man diesen Kreislauf nur stark genug beschleunigen. Das ist fast, wenn dieser Kreislauf von Gedanken und Gefühlen beschleunigt wird und immer wiederholt wird, dann fängt es an, sich zu verdichten, bis es sich manifestiert. Muss nicht sein, es kann auch sein, dass man dann an Kaffee denkt und dann auf einmal ist der Güllegeruch da. Ist dieser Sinneseindruck stärker wie der vorhergehende und wir kommen in einen neuen Kreislauf rein. Dann auf einmal fällt mir ein, Mensch, ich habe ja das und das vergessen. Auf einmal ist der Sinneseindruck da und wir sind dann wieder in einem anderen Kreislauf. Und so verbringen wir eigentlich unsere Tage, dass wir eigentlich die ganze Zeit so am Reagieren sind auf unsere Sinneseindrücke. Natürlich verarbeiten wir nicht alle Sinneseindrücke, viele, es geht auch nicht, viele, die kriegen wir gar nicht mit, aber manche sind eben stark genug, sodass die uns ansprechen und dass wir dann in so eine Schleife reinkommen. Wenn man das den Menschen sagen würde, dass sie nur ständig am Reagieren sind auf ihre Sinneseindrücke und die damit verbundenen Gefühle, würden die meisten sagen, na, ich nicht, ich bin ein kreativer Mensch, ich gestalte mein Leben total kreativ. Kriegt man normalerweise, wenn man das nicht einmal erklärt bekommt, kaum mit, dass wir eigentlich ständig am Reagieren sind. Drum soll man vielleicht auch schauen, dass man möglichst viel gutes Karma macht, damit man möglichst viel gute Sinneseindrücke hat. Aber das ist vollkommen richtig erkannt. Wenn man das mitbekommt, dann kann man natürlich das auch üben, da jetzt einmal nicht zu reagieren, sowohl auf das Negative als auch auf das Positive. Beides kann uns dabei schulen, in mehr Gelassenheit zu kommen und nicht so ein Spielball von unseren Gefühlen und von der Sinneswelt zu werden, sondern auch sich da einen Freiraum zu schaffen und einen Raum der Gelassenheit auch zu schaffen. Habe ich das richtig verstanden? Der Dr. Hu Len auf Hawaii hat die Vergebungspraxis nur anhand der Krankenakten und für sich gemacht, ohne die Häftlinge. Ja, am Anfang schon, die ersten 1,5 Jahre scheinbar, so ist es zumindest in dieser Geschichte beschrieben. Die ersten 1,5 Jahre hat er sich nur täglich diese Krankenakten vorgenommen und hat mit diesen Krankenakten gearbeitet. Und hat immer wieder geschaut, was ist da in meinem Herzen an Anteilen vorhanden. Und das ist auch eine Frage, die wir uns stellen könnten. Was hat diese Welt, in der wir leben? Was hat das mit mir zu tun? Warum ist diese Welt für mich da? Habe ich mit der gar nichts zu tun oder bin ich ein Teil dieser Welt? Und dann zu schauen, was da im Herzen in mir hochkommt. Und wir haben ja davon gehört, von all diesen negativen Reaktionen oder Emotionen, die da hochkommen können. Und dann haben wir eine wunderbare Möglichkeit, da Friedensarbeit für uns zu machen und Friedensarbeit für die Welt zu machen. Das ist doch sensationell, dass man da also diese Heilarbeit machen kann und diese Kraft der Vergebung da in die Welt reinbringen kann. Gleichzeitig ist vielleicht sofort so eine Stimme da, ich bin mit meinem Leben genug beschäftigt, ich muss jetzt nicht noch schauen, dass die ganze Welt in Ordnung kommt. Aber sich nicht total davon zu trennen, sondern zu sehen, das ist ein Teil von meinem Leben auch. Und wenn es in mir was auslöst, wenn es in mir was berührt, dann kann ich es auch bearbeiten. Und es hat zumindest eine heilsame Wirkung auf mein Innenleben und vielleicht auch auf die Umgebung oder auf Bereiche in der sogenannten Außenwelt. Nach 1,5 Jahren hat er dann auch angefangen, so ist die Geschichte, hat er auch angefangen, persönliche Gespräche mit den Häftlingen zu machen. Die waren dann eben entsprechend vorbereitet oder da war dann eben eine entsprechende Atmosphäre da, dass diese Gespräche möglich waren. Und nach 4 Jahren, wie gesagt, waren nur noch 2 Häftlinge übrig und diese Anstalt wurde geschlossen. Also es ist natürlich ein Idealbeispiel, aber schon bemerkenswert. Also lieber Roland, was für mich immer wieder von Neuem schwierig ist, ist einerseits Dankbarkeit und Wertschätzung und Liebe für diesen wunderbaren Planeten und seine Biosphäre zu pflegen. Und andererseits sollen alle Wesen ja eigentlich gar nicht da sein, sondern sich im Nirvana befinden. Danke für eine möglicherweise einfache Antwort. Ja. Also ganz einfach ist es nicht zu beantworten. Klar, ich habe mir diese Frage auch schon oft gestellt. Was hat diese samsarische Welt, was hat die für eine Bedeutung, was hat die für einen Nutzen? Wenn unser ursprüngliches Sein reines, klares Licht ist, warum sind wir da nicht geblieben? Ja. Warum sind wir sozusagen in diese samsarische Welt gegangen? Oder wie es in der Paradiesgeschichte geschildert wird, wo die im Garten Eden gelebt haben und Gott hat diesen Garten Eden geschaffen und dann irgendwas war aber nicht ganz vollkommen. Also, weil er hat ja dann zum Überlegen angefangen, er wird gern ein Wesen schaffen, das so das seinem Angesicht gleicht. Und er hat ja dann den Adam geschaffen. Also da war ja scheinbar schon irgendwie eine nicht hundertprozentige Zufriedenheit. Dann hat er den Adam geschaffen. Das war dann auch noch nicht ausreichend. Dann hat er aus der Rippe vom Adam hat er dann die Eva geschaffen. Und es hat dann immer noch nicht gereicht. Ja. Und dann gab es eben diesen Baum der Erkenntnis neben dem Baum des Lebens. Und das ist schon auch sehr, sehr betrachtenswert, dass es diese beiden Bäume gibt oder gab. Wobei ich würde eher sagen, gibt. Im Baum des Lebens, wo wir vollkommen im Leben da sind, vollkommen im Sein aufgehen, in einem friedlichen Nirvana-Zustand sind, in einem ursprünglichen Zustand sind. Ja? Und dann dieser Baum der Erkenntnis. Warum musste dieser Baum der Erkenntnis sein? Ja? Wenn alles vollkommen ist. Ja, und dann hat es geheißen, man darf von allen Früchten des Gartens essen, nur vom Baum der Erkenntnis durfte man nicht essen. Und wie es halt so ist, das kennen wir alle auch gut, was man nicht darf, das ist natürlich besonders begehrenswert. Also das kennen wir aus unserem Leben auch, da zieht es einen richtig hin. Wenn irgendwo was verboten ist oder irgendwas abgeschlossen ist oder so, dann ist besonders interessant. Ja. Und Adam und Eva gehen dann zum Baum der Erkenntnis und ja, und die Schlange bietet ihnen dann diesen Apfel von dem Apfel zu essen, der sie dann befähigt, die Erkenntnis von Gut und Böse zu haben. Ja. Also diese Erscheidungsfähigkeit zu haben, diese Unterscheidungsfähigkeit zu haben. Und sie werden wie Gott. Das war das zweite Versprechen. Und sie konnten dem nicht widerstehen. Die Schlange hat die Eva verführt und die Eva hat dann den Adam verführt, wie es halt so schön in so patriarchalen Geschichte eben ausgedrückt wird. Ja. Und das Resultat war eben, sie wurden aus dem Paradies vertrieben, aus diesem Einheitsbewusstsein, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken, wurden sie vertrieben. Ja, und sofort haben sie sich geschämt, sofort war Angst da, all diese Dinge, die eben mit dieser Ich-Bezogenheit, mit diesem Unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkel, zwischen Ich und Du, die dann einhergehen. Ja. Und sofort war auch die Angst da und die Scham da. Ja, warum ist das alles geschehen? Warum musste das alles sein? Und die Erklärung, die ich für mich gefunden habe, ist ganz einfach, solange man nichts anderes kennt wie diesen Einheitszustand, ist es nicht wirklich bewusst. Es ist eben so, ja, es gibt diesen vollkommenen Einheitszustand, aber er ist nicht so wirklich bewusst. Und durch dieses Erleben einer Trennung von dem Einheitsbewusstsein und dann einem späteren Zurückkehren in das Einheitsbewusstsein, wird natürlich dieses Einheitsbewusstsein, dieser Einheitszustand oder dieser nibbanische Zustand, wird natürlich dadurch viel wertvoller, viel bewusster. Ja. Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Vielleicht so mit, anders nochmal ausgedrückt, solange man gesund ist, macht sich keiner Gedanken über seine Gesundheit. Man ist halt gesund. Ja. Wenn man krank wird, auf einmal bekommt die Gesundheit eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Kraft, eine andere Gewichtung auch. Und wenn man dann nach einer schweren Krankheit vielleicht sogar wieder gesund wird, dann ist die Gesundheit natürlich etwas viel Wertvolleres und Bewussteres wie vor der Krankheit. Und der Buddha hat ja auch gesagt, diese Ich-Bezogenheit ist eine Krankheit, unter der wir alle leiden. Und ja, er war auch der große Doktor, der uns diese Krankheit dann auch geschildert hat. Und der uns aber auch einen Weg gewiesen hat, wie wir aus dieser Krankheit rauskommen können. Gestärkt und bewusster zurückkehren in den Urgrund oder wie immer man dazu sagen will. Oder in dieses göttliche Sein oder in Nibbana. Urgrund, Quelle, nach Hause kommen. Es gibt viele Ausdrücke dafür, aber es sind Worte, die natürlich auch immer nur ein Wort sind und nicht das Wirkliche dann bezeichnen. Das Namenlose wird es auch manchmal bezeichnet. So in der Art ist vielleicht die Antwort auf diese Frage. So, letzte Frage. Hallo, lieber Roland. Vielen Dank für den tollen Metascan heute. Was ich selbst manchmal inspiriert durch deinen Metascan mache, ist ganz ähnlich. Nur anstatt oder auch zusätzlich zum Metascan des Körpers gehe ich von unten nach oben durch meine 7 Hauptchakren. Dabei gehe ich ganz ähnlich vor. Ich spüre, lasse los, gebe die wohlwollenden Qualitäten und die Liebe des Herzens hinzu. Es ist ganz bemerkenswert, wie es sich anfühlt, nachdem die Chakren von dem in Anführungszeichen alten Dreck befreit sind. Vielleicht fühlt sich ja die eine oder andere aus der Gruppe inspiriert, es auch mal auszuprobieren. Für danach empfehle ich, ein großes Glas Wasser zügig auszutrinken und sich dabei geistig unter den Wasserfall zu stellen. Das hilft, dem Körper zusätzlich sich zu reinigen. Ja, auch vielleicht eine ganz gute Anweisung. Danke auch für diese Empfehlung. Auch vielleicht nach dem Metascan ein gutes, großes Glas Wasser auch trinken. Muss ich mal merken, ist sicher sehr, sehr günstig. und sich vorstellen, nochmal zusätzlich unter dem Wasserfall der Reinigung zu sein, ist vielleicht auch ganz hilfreich. Es ist eine Methode, die ich auch, ich habe mir das jetzt vorgenommen, auch für mich ausprobieren möchte und dann durchaus vielleicht auch in die nächsten Kurse mal mit einbringen möchte. Also es ist ganz einfach naheliegend. Ich weiß nicht, dass ich bis jetzt selber noch nicht draufgekommen bin, die Chakren auch einmal zu reinigen. Aber das ist eben, vielleicht hat es damit zu tun, weil der Buddha nicht so viel darüber gesprochen hat. Also es ist keine Praxis, die in der buddhistischen Lehre vorhanden ist. Aber es macht ja nichts, wir machen ja auch viele andere Sachen. Zum Beispiel die Ho'oponopono-Praxis. Okay, wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.